Was für ein Tag, wa? Wie gut, dass wir das erleben dürfen. Danke, Dennis, für deine Ehrlichkeit und dass du uns das geschenkt hast, dein Zeugnis. Wenn irgendjemand hier ist, der noch Motivation braucht für das, was wir hier machen, mehr geht nicht. Dafür ist Gemeinde da, Menschen Hoffnung zu bringen, die keine Hoffnung haben, und es erst gar nicht zu kommen zu lassen. Wenn unsere Kinder jetzt dort oben sind, bereiten wir sie darauf vor und beten dafür, dass das, was bei Dennis passiert ist, nicht passiert. Und wir suchen Menschen, die in der Kinderarbeit mitmachen. Ja, als ich eben so da hier vorne stand, dachte ich, wie kommt es dazu, dass Dennis heute hier steht? Es gab irgendwann irgendeinen Leiter, der gesagt hat, ich bin die Person und ich lasse mich rufen und ich gehe ins Gefängnis. Und ich möchte nicht wissen, was die Gefühle von dem waren, als er das erste Mal da reingegangen ist. Und deshalb machen wir eine Predigtreihe über Nehemia, über Leiterschaft, weil ich glaube, dass Gott Leiter berufen will, die aufstehen und sagen, es ist genug und ich stehe auf und ich finde mich nicht damit ab. Und deshalb haben wir ausgerüstet. Und am Ende von dieser Predigtreihe steht die Frage im Raum, was machst du damit? Und das stellt uns die Frage von Dennis auch. Dennis gibt seine Antwort, ich fange jetzt an im Gefängnis und werde predigen, oder? Werde anderen das Evangelium predigen. Ich war diese Woche unterwegs mit 30 Teenagern und die kamen, so eine Art Konfirmandenunterricht, und die kamen, das waren aus 7 unterschiedlichen Gemeinden, Teenager zwischen 11 und 14 Jahren, und die kamen aus 12 unterschiedlichen Nationen. Es war bunt. Die waren nicht alle weiß. Und einmal wurde ich angesprochen, na, du Weißer. Und letzte Woche haben 4 ihr Leben Jesus gegeben und einige neu gemacht. Und egal wo, wer du auch bist, das Angebot, was Dennis angenommen hat, das gilt dir heute Morgen, egal wie alt du bist. Dass Jesus Vergebung möglich macht und Herzen neu macht. Und deshalb, wer das erlebt hat, der kann nicht anders als das, was wir gerade gemacht haben, Jesus anbeten. Und wenn wir Jesus angebetet haben, ist die nächste Frage, und was machen wir jetzt? Und deshalb predige ich jetzt. Ja. Eigenschaften eines großartigen Leiters, Zusammenfassung von unserer Predigtreihe, ich versuche es. Ja. Nach 56 Tagen Predigtreihe möchten wir das zu Ende bringen, was Nehemia in 52 Tagen geschafft hat. Die Mauer ist aufgebaut. 52 Tagen. Ja. 90 Jahre lag die Mauer brach. 90 Jahre hatten Menschen sich damit abgefunden, mit einer Not. Und dann kommt einer und steht auf und geht in der Kraft Gottes und nach 52 Tagen ist der Zustand gewendet. Was für ein Leiter. Und Gott ruft Menschen, die aufstehen und sagen, das darf nicht weiter so sein. Und er lädt ein. Und dann brauchen wir Charaktereigenschaften und die geht's hier, Eigenschaften eines großen Leiters. Ich möchte dann nur noch kurz mit euch drüber hoppeln und nur noch mal auch deutlich machen, das Fundament von jeder Leiterschaft ist nicht Begabung. Das Fundament von jeder Leiterschaft ist Charakter. Da startet es. Um Leiter zu sein, musst du nicht unbedingt ein hochbegabter, energiegeladener, erfahrener Mensch sein mit allem Möglichen. Das hilft manchmal. Aber Charakter ist wesentlich. Die nötigen Gaben kann man lernen und kann man erbeten. 8 Charakteristiken, kurz drüber gegangen. Erstens Anteilnahme, die Fähigkeit, sich zu identifizieren. Nehemia, der Mann Gottes im Alten Testament, lesen wir sein Buch, wer das nachlesen will. Nehemia hat sich wirklich um sein Volk gekümmert. Er hat sich nicht nur interessiert, er hat nicht nur die Nachrichten geschaut und sich informiert, sondern er hat sich identifiziert. Wir mussten nicht nur 4 Verse in das Buch eintauchen und wurden bereits mit dieser Anteilnahme Nehemias konfrontiert. Hatte seinen Bruder, der in Babylon zu Besuch kam, gefragt, sag mal, wie geht's eigentlich unseren Leuten in Jerusalem? Wie geht's denen? Erzähl mir mehr. Und dann hatte er die Antwort bekommen, schlecht. Und seine Reaktion in Vers 4 war, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Tagelang, was für eine Anteilnahme. Und das, obwohl es ihm total gut ging. Er hatte seine Schäfchen im Trocknen. Er hätte das nicht nötig gehabt. Er war der Mundschenk des Königs von Persien. Er hatte alles, was er sich wünschen konnte. Jerusalem war weit weg, der war noch nie da. Und trotzdem interessiert er sich für die Probleme seiner Landsleute. Er informiert sich und entscheidend ist, er identifiziert sich damit. Warum? Weil er ein Mensch war, der Anteilnahme. Wenn du Teil sein willst von dieser Gruppe, die ins Gefängnis willst, geht das nicht darum, dass du weißt nur, was da im Gefängnis läuft. Du musst dich identifizieren, das ist der kleine Unterschied. Und dann musst du da Woche für Woche hingehen. Wenn du Kindergottesdienst machen willst, dann reicht es nicht zu wissen, wie alt sind die Kinder. Das ist auch gut. Aber was haben die für Nöte? Und dann muss es deine Not sein. Wenn du einen Hauskreis leitest oder whatever, wenn du eine Arbeit unter Drogenabhängigen machst, wenn du Lehrer bist, ja. Ein Mann, der diese Anteilnahme hatte, ein Mensch voller Erbarmen für andere und ihre Situation. Er hatte diese Fähigkeit, sich zu identifizieren. Und von daher sah er die Not dieser Menschen, obwohl sie weit weg waren. Fühlte mit ihnen, obwohl er sie nicht kannte. Ist es nicht erstaunlich, dass ich plötzlich durch den Geist Gottes über einen Menschen weinen kann, den ich gar nicht kenne? Das ist Gottes Not, weil er über seine Welt weint. Weil Gott sich mit unserer Welt identifiziert und er kann einen Teil von uns abgeben. Zu dieser Woche mit den Teenagern auf diesem Kurs waren, haben wir ein Nachmittag mal investiert und haben gebetet so, wir wollen dieser Stadt, diesem Dorf etwas Gutes tun, das Gute der Stadt suchen. Und dann haben wir beim Bürgeramt angerufen, hier, wir sind hier, wir machen hier eine Art Konfirmandenfreizeit, wir wollen der Stadt was Gutes tun. Und dann sagt der Bürgeramtsleiter, ah, ich habe was für Sie, Sie können hier Unkraut wegmachen in diesem Dorf. Es ist eine Sache zu beten, wir wollen was Gutes tun. Es ist eine andere Sache, das Werkzeug in die Hand gedrückt zu bekommen. Und was soll ich damit, haben die Teenager gefragt. Und dann haben wir mit 40 Leuten da vor dem Kloster schön den Weg sauber gemacht. Wenn ihr heute nach Wienhausen fahrt, dann wisst ihr, wir waren das. Ja? Und die Teenager, warum gibt's dafür keine Maschinen? Warum müssen wir das machen? Die werden doch dafür bezahlt, wir nicht. Ja? Und das Ziel war, während wir mit denen zusammengearbeitet haben, haben wir darüber geredet, wie fühlt sich jemanden, der, wo er den Müll hier hinschmeißt oder keine Ahnung, der das Woche für Woche macht? Oder was sind die Nöte dieser Stadt? Es war so bewegend, die älteren Menschen, die da ins Kloster gegangen sind, so, was macht ihr denn da, habe ich ja noch nie gesehen. Und dann haben die Teenager Zeugnis gegeben von dem, was sie dort machen und warum sie das machen und wo sie herkommen und haben von Jesus erzählt. Das war eine super Sache. Geht es uns nicht oft so, wenn die Dinge für uns gut laufen in unserem Leben, dass wir vergessen, wie gut es uns geht? Letzte Woche hatten wir Erntedankfest. Rund 800 Millionen Menschen auf dieser Erde hungern. Also jeder Zehnte, können wir ja mal durchzählen hier. Ja? Wir gehören zu den 10 reichsten Ländern dieser Welt. 68 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht. Die meisten Menschen dieser Erde leiden unter Schmerzen. Physisch, emotional oder in Beziehungen. Wenn es dir momentan gut geht, dann bist du einer der Ausnahmen. Das ist die Situation unserer Welt. Und diese Liebe, diese Anteilnahme ist die Grundlage jeder christlichen Leiterschaft. Da beginnt es immer und immer und immer wieder. Wo brennt dein Herz für eine Not, wo Gott eine Not auf dieser Welt sieht? Und das meine ich jetzt nicht alle Nöte, sondern kläre die eine Not, für die dein Herz brennt. Ob du Hauskreisleiter, Kindergottesdienstmitarbeiter, Seelsorger, whatever, Bürgermeister oder was auch immer du bist. 2 Beispiele aus dem Buch Nehemia, wo man dieses Erbarmen auch sieht. Kapitel 5, da lesen wir von Nehemias Reaktion auf die Ungerechtigkeit. Etliche Leute waren in eine Hungersnot gekommen, oder die waren alle in eine Hungersnot gekommen, aber etliche sind dadurch in Armut gefallen. Und jetzt kamen diese Armen zu Nehemia und hatten 4 Beschwerden. Wir haben Hunger, wir sind überschuldet, wir müssen hohe Steuern bezahlen und können sie nicht mehr bezahlen und wir sind so hoch verschuldet, dass einige sogar ihre Kinder in Sklaverei verkaufen mussten, um sich auszulösen. Und Grund war, dass die Reichen die Not der Armen ausbeuteten, missbrauchten, um sich selbst zu bereichern. Und dann heißt es von Nehemia, ich wurde sehr zornig, als ich von diesem himmelschreienden Unrecht erfuhr. Frage, kann Zorn so eine Reaktion aus Liebe sein? Ich bin davon überzeugt. Manchmal sind wir zu wenig zornig auf die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Manchmal gebietet es uns die Liebe, zornig zu sein, wenn andere Menschen verletzt werden. Wir bringen ja heute Morgen einen Einblick durch Dennis in Geschichte. Geschichte von Menschen. Das darf doch nicht sein. Dass Menschen mit dem Leben spielen, wie Dennis das gesagt hat. Es gibt eine rechtschaffene Empörung. Und die legte Nehemia da in Kapitel 5 an den Tag. Noch ein Beispiel seiner Anteilnahme, wie vielfältig das auch sein kann, aus Kapitel 5. 150 Beamte der judäischen Bezirksverwaltung hatte ich ständig zu verpflegen. Dazu die Gäste, die von den umliegenden Völkern zu uns kamen. Eine Menge Gäste. Täglich wurde ein Rind, 6 ausgesuchte Schafe und dazu Geflügel zubereitet. Den Wein habe ich jetzt gestrichen hier. Trotzdem habe ich die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter zustanden, nicht in Anspruch genommen. Warum? Denn das Volk war durch die Bauarbeiten schon mehr als genug belastet. Ein Statthalter, der Erbarmen hat für die Menschen und ihn nicht das nimmt, was ihm zusteht. Und die goldene Leiterregel an dieser Stelle ist, und die könnt ihr euch richtig abschreiben auch, Menschen, die du leitest, kümmern sich nicht darum, wie viel du weißt, bevor sie wissen, wie viel du dich kümmerst. Noch einmal. Menschen, die du leitest, kümmern sich nicht darum, wie viel du weißt, bevor sie nicht wissen, wie viel du dich kümmerst. Die Grundlage für Leiterschaft ist Hingabe und es ist Anteilnahme. Liebe, liebst du Gott und liebst du seine Menschen? Kümmerst du dich um irgendetwas in seinem Reich? Leiterschaft ohne Liebe wird auf kurz oder lang zur Manipulation verkommen. So wichtig, okay? Zweiter Punkt. Die Fähigkeit, Rückzug, die Fähigkeit zur Stille und Reflexion. Gute Leiter wissen instinktiv, dass sie einen Ausgleich brauchen zwischen der Zeit, wo sie auf der Bühne stehen, wo sie leiten, wo sie gesehen werden und dem Rückzug. Ja? Gute Leiter nehmen sich Zeit für Stille, für Besinnung, für Reflexion, für Gebet. Die Effektivität deiner öffentlichen Leiterschaft hängt damit ab, wie intensiv du deine Leiterschaft zu Gott pflegst, deine Jüngerschaft zu Gott pflegst in der Stille. Beides gehört zusammen und es bedingt einander. Es gibt Leute, die sitzen nur in der Stille und es gibt Leute, die sind nur auf der Bühne und es muss zusammenkommen. Es muss zusammenkommen. 9-mal in diesem kurzen Buch Nehemia lesen wir, dass er kurz gebetet hat oder länger gebetet hat. Er ist ein Mensch, der Reflexion und Zeit der Stille mit Gott pflegt. Jede Entscheidung, die er zu treffen hat, jede Krise, die er zu bewältigen hat, jeder Konflikt, jede falsche Verleumdung, die er abkriegt, er spricht mit Gott darüber. Dieses erste Gebet in Kapitel 1 hat Joshi drüber gepredigt. Das lohnt sich so zu studieren. Ach Herr, du Gott des Himmels, also als er diese Not zum ersten Mal hört, dem geht's schlecht. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, deinen Diener, freundlich an. Habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir. Für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Das kann ein Gebet für euch in der Gruppe sein. Ein ernsthaftes Gebet. Eine Vorlage. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, schlag Nehemia 1,5 auf. Und dann setz deine Not an, für die du betest. Ja, oder auch Kapitel 2, kann man jetzt viel sagen. Ja. Gute Leiter wissen, dass sie Zeit alleine brauchen, wenn sie ihren Dienst in der Öffentlichkeit gut machen wollen. Bei Nehemia lesen wir das eben auch. Guckt mal, eben habe ich gesagt, wie er zornig wurde. Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Komm mal, und was macht er jetzt? Das ist entscheidend. Ich dachte über alles gründlich nach. Luther schreibt dort, ich hielt Rat mit mir selber. Gieß bloß nicht deinen Zorn aus, sondern sprich ihn. Ja? Wichtige Leiterregel, sehr bekannt, Leiter denken, bevor sie reden. Wenn sie das nicht beachten, machen Leiter eine Menge Probleme. Ja? Ich weiß, wovon ich rede. Ja? Normalerweise, wenn wir hier vorne hingehen zum Predigen, da haben wir als Pastoren im Durchschnitt 12 bis 14 Stunden darüber nachgedacht, was wir hier sagen. Und dann kippen wir es aus und manchmal geht dann noch was durch. So, ja. Auch jetzt in der Teenie-Freizeit, wenn du 9 Tage mit 30 Teenagern zusammen bist und du bist 53. Wenn du es nicht schaffst, ab und zu in den Wald zu gehen... dann geht dein Zorn an der falschen Stelle mit dir durch. Gott hat Gnade gegeben. Ja, ihr Lehrer oder ihr Eltern. Wer immer mit Menschen zu tun hat, weiß das. Und wir müssen uns so organisieren, dass wir das schaffen, was wir wissen. Das sagt sich einfacher, als es Tag für Tag gelebt ist jetzt hier. Ne? Rainer lacht mich an. Drittens, Fröhlichkeit und gute Laune. Gute Leiter sind fröhliche Leute. Sie haben eine positive Ausstrahlung. Mal ehrlich, möchtest du von einem Griesgram geleitet werden?
Was sitzt denn du hier schon wieder?
Ja, so, nee. Nehemia war ein fröhlicher, ein optimistischer Leiter mit einer positiven Ausstrahlung. Schaut mal, was der in Kapitel 2 über sich selbst schreibt. Ja? Im Monat Nissan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein, gab ihm den König und ich hatte zuvor nie traurig ausgesehen. Herr, schenkt mir so eine Gemeinde. Ja, 12 Jahre. Der Hammer. Ja. 12 Jahre meistens fröhlich und gut gelaunt. Zumindest nicht pessimistisch und kein Schwarzseher. Gute Leiter sind Ermutiger und nicht Entmutiger. Ja? Leitern, die Aufgabe ist es, Menschen Mut zu machen, sie nicht zu entmutigen. Eltern, die Trost bei ihren Kindern suchen, machen was falsch. Leiter, die sich bei ihren Angestellten selbst mit gleich ausweinen, wie schwer ist dieser Job? Die machen was falsch. Pastoren, die von vorne sagen, was habe ich für eine Gemeinde, womit habe ich das verdient? Wollt ihr so jemanden? Nein. Ja? Ich übe mich da drin. Ich habe meiner Familie ein Bild geschickt. Wir hatten einen schönen Nachtisch. Habe ich ein Bild gemacht von diesem Nachtisch und ihnen geschrieben, es ist so geil, Pastor zu sein. Herrlich. Ja? Das heißt nicht, dass Leiter Dauerlächler sind. Ja, so, nee, das nicht falsch verstehen. Aber in der Linie eine optimistische, eine fröhliche Haltung. Und man kann das lernen. Man kann daran arbeiten, geistgewirkt fröhlich zu sein. Einige Christen stehen auf und sagen, guten Morgen, Jesus, was für ein Tag. Ja? Andere sagen eher, Herr, hilf, dass ich diesen Tag überlebe. Ja. Beide müssen daran arbeiten, dass es eine geisterfüllte Fröhlichkeit wird und nicht ein Dauerlächeln, so angeübt. Ja? Wer Leiter sein möchte, der sollte darauf achten, zu lächeln. Wer Single ist auch, das erhöht deine Ausstrahlungskraft. Ja? Ärzte behaupten, dass Lachen biochemische Prozesse in Gang bringt, die Hormone produzieren, die deinen ganzen Körper beleben. Ja? Weniger Medikamente, mehr Lachen. Ich musste das üben, ein Bekenntnis. Ich saß einmal am Anfang meines Dienstes, ganz lange her, gedankenversunken in einem Gottesdienst in der ersten Reihe und war noch bei meiner Predigt. Unmittelbar vor der Predigt kam eine Frau nach vorne, die hat ein Theaterstück aufgeführt, eine junge Frau, und ich wusste nicht, wie unsicher sie in ihrer Persönlichkeit war. Das merkte man ihr nicht an. Das Theaterstück war so genial, dass ich noch was aus dem Theaterstück in meine Predigt sehr, sehr so angestrengt reinschrieb. Ne? Sie dachte, ich mag das nicht. Anschließend ist sie weinend von der Bühne runtergelaufen. Ich habe nicht verstanden, warum. Anschließend habe ich gehört, die hat mich gesehen und dachte, ich mag sie nicht. Oh. Herr, hilf, dass meine Gesichtszüge dich ehren. Ja, das ist ehrliches Gebet. Wenn man als Leiter ins Büro kommt und durch eine Menge von Menschen geht, sollte man sehr genau aufpassen auf die Mimik. Du bist als Leiter, du wirst gesehen. Ja? Wenn du als Lehrer durch eine Gruppe von Schülern gehst und du sagst nicht guten Morgen und du gehst ins Lehrerzimmer, die haben schon wieder nicht guten Morgen gesagt, vielleicht liegt das ja an dir. Ja? Wenn ich Gedanken verloren von meiner Arbeit in meine Familie hineinstürze und nicht lächle, ja, sondern präge, dann bin ich selber schuld. Das kann man lernen. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich ein fröhlicher Leiter sein? Du hast es ja gut, du hast ja so eine tolle Gemeinde. Habe ich auch. Ja. Aber ich, meine Gemeinde oder weiß ich, meine Gruppe. Wie soll ich fröhlich sein, wenn ich so müde bin und es trotzdem einfach leid bin? Nehemia kannte das Problem. Und er hat das Geheimnis gelernt und er hat sogar ausgeplaudert, was sein Geheimnis ist. Er hat gesagt, dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Wem gehört dieser Tag? Gott. Macht Gott schlechte Tage? Nein. Also ist dieser Tag ein guter Tag. Und wir werden uns freuen.
Amen.
Ja? Ich denke, in diesem alten Kirchenlied steckt so viel. In dir ist Freude, in allem Leide. O du süßer Herr Jesus Christ, durch dich haben himmlische Gaben. Du, der Herr, der wahre Heiland bist, hilf es von Schanden, rett es von Banden. Wer dir vertraut, hat wohlgebaut. Nichts kann uns scheiden. Und die Gemeinde sagt Halleluja. Ja? Diese Freude kommt durch den Heiligen Geist. Und es ist möglich, mit dem Heiligen Geist das zu lernen. Dennis. Super, gut. Ja. Also Nehemia nimmt Anteil, er reflektiert, leitet aus der Stille und er ist fröhlich. Dritte Eigenschaft, er ist fokussiert und zielgerichtet. Nehemia ist auf sein Ziel fokussiert. Er hat sich die Fähigkeit erworben, sich nicht zu verzetteln und sich ablenken zu lassen. Dafür nur ganz kurze Beispiele, zwei Stück. Kapitel 2 sieht er voraus, welche Probleme auf ihn zukommen, wenn er jetzt, also er hat die Genehmigung, kriegt er, aber jetzt muss er ja hin und muss bauen, hat kein Geld, kein Baumaterial. Das sieht er kommen, das ist eine Voraussicht. Ja, er braucht Baumaterial für das Projekt, er braucht Durchreisegenehmigung, Pässe und er braucht jemanden, der ihm eine eigene Wohnung bezahlt und das Baumaterial bezahlt. Er ist fokussiert darauf. Und was macht er? Er fragt. Einer der Schlüssel zwischen einem Nachfolger und einem Leiter ist, worauf ist dein Denken fokussiert? Ein Nachfolger lebt im Heute und in der Vergangenheit. Was gibt's heute zu essen? Das ist eine wichtige Frage eines Teenagers oder Mitarbeiters, ja. Ein Leiter fragt, wie werden wir die Herde satt machen? Ja. Der Unterschied zwischen einem Leiter und einem Nachfolger. Leiter haben ihr Denken mehrheitlich auf die Zukunft gerichtet, als auf die Vergangenheit und die Gegenwart. Wir lösen die Probleme, die nächste Woche kommen, heute, weil wir vorbereitet sein wollen. Und deshalb ist unser Denken auf die Zukunft fokussiert. Manchmal habe ich meine Frau gefragt, warum weißt du alles aus der Vergangenheit? Ich weiß fast nichts aus der Vergangenheit. Dann sagt sie, ja, du bist ja auch Leiter, du denkst ständig in der Zukunft. Das hat was damit zu tun. Ja, auch gute Eltern erkennt man daran, die Straße runtergucken. In Kapitel 3 haben wir bei Nehemia gesehen, wie er seine Arbeit fokussiert, organisiert, reorganisiert. Ja, dann kommt das Ablenkungsmanöver in Kapitel 6. Die Feinde wollen abhalten, wegziehen von der Mauer, dass nicht fertig gebaut wird. Und was sagt er? Guckt mal. Zu dieser Zeit schickten Sanballat und Geshem, das sind die Bösen in diesem Text, mir einen Boten mit der Einladung, sie in Kephirim im Onotal zu treffen. Das ist nett, bei dem Wetter mal ins Onotal zu fahren. Das ist cool. Ja. Weil sie aber Böses gegen mich im Schilde führten, ließ ich ihnen durch Boten sagen, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Meine Arbeit würde liegen bleiben, wenn ich sie verließe, um euch zu treffen. 4-mal schickten sie mir dieselbe Einladung und jedes Mal schickte ich ihnen dieselbe Antwort. Angenommen, du bist in diesem Gefangenenteam, glaubst du, du gehst an diesem Termin, wo sie sich treffen, kriegst keine Parallelangebote? Angenommen, du bist Hauskreisleiter, meinst du, du kriegst keine Parallelangebote? Nehemia hatte eine Menge Parallelangebote, aber er hat es nicht verpflichtet. Er hat gesagt, ich habe eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Weißt du noch, was deine wichtige Aufgabe ist? Hast du das geklärt? Wenn du das nicht geklärt hast, we love to entertain you den ganzen Tag, aber beschwer dich nicht, dass dein Leben so leer ist. Du musst dich hinsetzen und sagen, was ist deine wichtige Aufgabe? Und wenn du das nicht geklärt hast, dann klären es andere für dich. Ja, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Wem sagst du das? Gehört das zu deinem Sprachschatz? Wenn du Leiter bist, musst du diesen Satz auswendig lernen. Du musst ihn vielleicht nicht ständig so sagen, weil dann Leute. Aber du musst es klären. Ja. Guck dir mal, große Leiter sind normale Menschen, die eine große Hingabe an ein großes Ziel haben. Was ist dein großes Ziel? Und dass du dich mit großer Hingabe hingibst und dass wir dein großes Leben machen. Kläre das. Ja, ein großes Leben wird durch ein großes Engagement für eine große Sache erzeugt. Und es gibt keinen größeren Punkt, und davon sage ich, bin ich sowas von heute Morgen überzeugt, als trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird vergehen. Vielleicht hast du eine große Hingabe an etwas, was vergeht. Ein großes Leben wird durch eine große Hingabe an eine große Sache gemacht. Und das Reich Gottes, und das ist die Würde, die Gott seinem Volk schenkt. Wir dürfen etwas machen, was ewigkeitsrelevant ist. Ist doch der Hammer, oder? Nicht alles, nur einen kleinen Teil. Herrlich. Es ist so schön, im Reich Gottes zu sein. Nächster Punkt, Kreativität. Die Art, wie wir Probleme lösen. Ja. Nehemia war sehr kreativ. Die Art und Weise, wie er seine Herausforderungen löste, ich liebe das. Ich liebe das. Ja, kann man so viel lernen, ist faszinierend. Die meisten Menschen denken, dass Kreativität ist etwas, womit man geboren wird. Mit bestimmten Arten von Kreativität ist das sicher auch so, aber im Denken nicht. Kreativität ist etwas, was sich entwickelt. Wenn du Freiheit spürst, wenn du Freude hast, dann wirst du kreativ sein. Du kannst das. Und Gott kann das schenken. Ihr kennt diese 9 Punkte, oder? Die meisten kennen das. Die Aufgabe ist es, diese 9 Punkte mit einem Stift durch 4 gerade Linien zu verbinden, ohne den Stift abzusetzen. 4 gerade Linien, diese 9 Punkte zu verbinden, ohne den Stift abzusetzen. Rex haben das längst. Ne? Die Lösung des Rätsels ist, du musst außerhalb deines Denkrahmens denken. Viele neue Herausforderungen, denen wir als Leiter begegnen, sind neu für uns. Die hatten wir noch nie. Noch nie. Wie fährt ein Auto mit Strom? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wie es mit Diesel fährt. Es macht's nur. Ja. Oft scheitern wir einfach nur daran, dass wir nicht kreativ genug sind, sondern innerhalb unserer Grenzen nach Lösungen suchen. Hier, damit ihr jetzt wirklich glücklich seid, auch in der Predigt hier, ich habe euch die Lösung mitgebracht. So sieht sie aus. Ja, du musst außerhalb des Denkrahmens gehen. Ein paar Beispiele aus dem Buch Nehemia für kreative Problemlösung. 90 Jahre lebt ein ganzes Volk mit der Lüge, wir können nicht bauen. Wir haben kein Geld, wir haben keine Baustoffe, keine Ahnung. Wir haben keine Erfahrung, wir haben keine Kraft. Wohin haben sie gesehen, als sie das gesagt haben? Auf ihre Erfahrung, auf sich selbst, auf ihre Grenzen. Haben sie auf Gott geguckt? Nein. Dann wurden die Frommen, wurden ganz fromm. Ja, wir müssen uns damit abfinden. Kann man auch noch fromm rechtfertigen? Ja? Sie haben nicht dahin geguckt, wo ist das Geld? Wo ist das Geld der Welt? Wer ist der reichste Typ der Erde? Ja, genau, ihr wisst ja. Gott ist der reichste Typ auf der Erde. Dem gehört alle Schätze. Auch deine, vielleicht weißt du das noch nicht, aber sie gehören ihm. Und er hat sie nur, gerade nur in deine Taschen gelenkt. Aber da gibt es bestimmt noch Leute, die haben mehr. Ja? Und wer hatte damals das Geld des Königs aller Könige? Der König von Persien hatte es. Also wo müssen wir hingehen, wenn wir Geld haben wollen fürs Reich Gottes? Zum König von Persien, und das hat Nehemia gemacht. Du, könntest du mir das Geld geben für die Bauleute und mein Haus? Und der König sagt, ja. Wow. Wo ist er nicht hingegangen? Nach Jerusalem und hat eine Sammlung gemacht. Später hat er das gemacht. Ja. So, und der König von Persien wurde zum Hauptsponsor der Mauer. Viele Gemeinden sehen auf ihre Finanzen und sagen, wir können uns das nicht leisten. Wir sind so arm. Ihr Lieben, woher kommt das Geld der Ernte? Aus der Ernte von dem König der Ernte. Und wir haben genug für alles, was Gott von uns will. Amen. Das ist ein Glaubenssatz. Da widersprechen gerade einige unter dem Stuhl drunter. Du hast genug Geld für das, was Gott von dir will, weil er ist der Herr der Ernte. Und davon bin ich sowas von überzeugt. Wir haben genug Rohstoffe für das, was wir tun sollen. Wir hätten gerne ein bisschen mehr. Einverstanden. Aber um das zu tun, was Gott will, haben wir genug. Wir müssen auf die Ernte gucken und das Geld kommt aus der Ernte. Und sicherlich müssen wir auch außerhalb unserer Grenzen bitten und kreative Lösungen finden. Kapitel 4 ist die Situation, die Gegner des Mauerbauprojekts sind sehr zornig und planen Mordanschläge. Sie sagen, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. Ha, ha, ha. Ja, was macht Nehemia? Vers 13. Von dem Tag an arbeitet nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau mit, wenn die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit Speeren, Schilden, Bogen, Rüstung. Habt ihr so eine Baustelle schon mal gesehen?
Ich nicht.
Ist der Hammer, ist völlig kreativ. Ja? Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, in der anderen hielten sie eine Waffe. Die sahen bestimmt so aus wie wir im UWK mit unseren Rechen und weiß ich was. Ja, die wussten eigentlich mit, das waren bestimmt Rechen oder weiß ich was. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert umgeschnallt. Ich selbst hatte den Mann mit dem Signalhorn immer bei mir. Er bewaffnet die Maurer, ist doch der Hammer. Und die Maurer sagen, nee, das haben wir noch nie gemacht. Er sagt, Nehemia, was würdest du jetzt, wenn du Nehemia, was würdest du den Mauern sagen? Habt ihr noch nie gemacht. Irgendwann ist immer das erste Mal. Hatten sie recht damit, dass sie es noch nie gemacht hatten? Ja, sie hatten es noch nie gemacht. Das stimmt. Heißt das, sie können es nie lernen? Nein. Seid ihr bereit, einen nächsten Schritt zu machen? Du kannst lernen. Das ist keine Entschuldigung. Habe ich noch nie gemacht. Ist keine Entschuldigung. Ich bin noch nie ins Gefängnis gegangen. Habe ich noch nie gemacht. Ja, du kannst es lernen. Ich habe noch nie einen Hauskreis geleitet. Kann ich nicht. Woher weißt du das, dass du, wenn du es noch nie gemacht hast? So viele Grenzen sind in unserem Kopf. Ja, auch die Neuordnung der Baustelle nach Familien. Wer hat schon mal als Familie einen Bau gemacht? Meine Kinder können nicht bauen, die machen sich schmutzig. Ja, nee, lass sie doch mal schmutzig machen. Das schweißt doch zusammen. Super, ja. Die Feinde, die haben die Familien regelrecht zu Hochform auflaufen lassen durch den Leiter, der es kanalisiert hat. Zu sagen, Familien können nicht bauen. Wer sagt das? Familien können bauen. Das ist vielleicht die beste Zeit ihrer Familie. Machen sie endlich mal was zusammen. Ja? Wo bist du in deinem Leben gerade an deinen Grenzen? Und du brauchst neue Lösungen. Bitte um Kreativität und denke außerhalb der Grenzen. Geh erstmal zu Gott, der grenzenlos ist. Und ja, es sind Menschen, die behaupten, es gibt ihn und bezeugen ihn. Wenn du denkst, es gibt keinen Gott, habe ich immer geglaubt. Meine Eltern haben mir gesagt, es gibt keinen Gott. Wie kommt es dazu, dass er heute Morgen sagt, es gibt ihn und ich habe ihn erlebt? Du musst bereit sein, außerhalb deiner Grenzen zu ihm zu suchen. Wenn deine Grenze sagt, es gibt ihn nicht, dann hat der lebendige Gott, der heute Morgen hier ist und dir begegnet, keine Möglichkeit, in deine Grenze zu kommen. Und bitte ein Gebet, Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, ob es dich gibt. Aber die sagen, es gibt ihn. Es gibt dich. Komm in mein Leben. Zeig dich mir. Ich will dich erleben. Und du wirst spannende Aktionen erleben. Versprochen. Das verspricht der Gott der Bibel. Wer mich sucht von ganzem Herzen, der wird mich finden. Das ist eine einzige Einladung. Okay, jetzt brauchen wir noch Mut. Das lasse ich jetzt mal weg, weil wir schon mit der Zeit vorangeschritten sind. Und Integrität, ja, das ist mir noch wichtig, dass, wo habe ich jetzt, Integrität, was ist Integrität? Ja. Konnte mit Erfolg und mit Misserfolg neben ja umgehen und blieb bei beidem integer. Eine meiner Lieblingsstellen, Kapitel 5. 12 Jahre war ich Statthalter der Provinz Juda. In dieser Zeit verzichteten meine Verwandten und ich auf die zusätzlichen Abgaben, die uns zustanden. Meine Vorgänger hatten sich am Volk bereichert. Sie hatten nicht nur Brot und Wein von ihm verlangt, sondern zusätzlich noch 40 Silberstücke pro Tag. Doch ich handelte nicht so, denn ich hatte Ehrfurcht vor Gott. Ich setzte meine ganze Kraft daran, beim Bau der Stadtmauer von Jerusalem mitzuhelfen. Wenn du Leiter bist, unabhängig jetzt wie groß, wie viel Einfluss du hast. 3 Dinge sind immer die Folge von Leiterschaft. Erstens, du bekommst Macht. Zweitens, du bekommst Ansehen. Und drittens, du bekommst Vorteile durch deine Position. Das ist schon in der Kindererziehung der Älteste. Der hat Macht über die Jüngsten. Der hat Vorteile und der hat auch Ansehen, ja. Die Versuchung für Leiter ist, alle 3 zu missbrauchen für eigene Zwecke. Nehemia hat es nicht gemacht. Und das ist der letzte Punkt. Da möchte ich euch auch in die Anwendung auch einführen. Nehemia hatte starke Überzeugungen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einer Meinung und einer Überzeugung? Über Meinungen kann man streiten und diskutieren. Eine Überzeugung ist etwas, wofür ich bereit bin zu sterben. können wir drüber reden, aber du wirst mich nicht davon abhalten, es zu tun. Ja? Über Meinungen kann man streiten, diskutieren, eine Überzeugung ist etwas, wofür ich bereit wäre zu sterben. Nehemia hatte starke Überzeugungen. Er glaubte, dass Gott ihn berufen hatte und nichts konnte ihn davon abbringen. Seine Gegner machten ihn lächerlich. Sie entmutigten ihn, sie drohten ihn umzubringen. Sie verleumdeten ihn, sie brachten schlechte Gerüchte über ihn auf. Er will nur König werden, er hat nur Eigeninteresse. Sie versuchten, das Volk zu spalten, innere Konflikte zu verursachen. Sie wollten ihn ablenken, aufhalten, alles versucht. Und dieser Mann geht durch. Und nach 52 Tagen ist die Mauer gebaut. Warum? Weil er eine Überzeugung hatte, dass Gott ihn berufen hatte. Das ist das Werk des Herrn und ich habe eine wichtige Aufgabe. Haltet mich nicht ab. Hast du an irgendeiner Stelle so eine starke Überzeugung, dass nichts dich davon abhalten kann? Ich hoffe, wenn du Ehemann oder Ehefrau bist, ich bin dazu berufen, treu in meiner Ehe zu sein bis ans Ende. Wenn du Vater bist oder Mutter von Kindern, dann ist es deine Berufung, zu dieser Familie zu stehen. Und egal, was dann darüber hinaus, ja. Worauf baut Nehemia seine Überzeugungen? Wenn ihr noch ein bisschen Aufmerksamkeit habt, das sind jetzt mir ganz wichtige Punkte, die hier kommen. Kläre die Sinnfrage. Weißt du, wofür du lebst? Wenn du das nicht mehr weißt, dann bist du gefährdet, weil dann kommt die Krise und in der Krise passieren dann die Dinge, die Dennis uns heute Morgen gesagt hat. Du musst die Sinnfrage klären. Wofür lebe ich? Wofür sterbe ich? Und dann hat Nehemia eine klare Perspektive. Was ist deine Aufgabe? Er wusste sich von Gott beauftragt und hatte Gott um Weisheit gebeten. In der nächsten Woche startet unser Berufungsseminar oder Begabungsseminar. Da kann man das ein Stück weit lernen. Eine Platzanweisung. Hier gehöre ich hin. Wenn du von irgendeinem Christ bist, aber du hast keine Gemeinde, du brauchst eine Gemeinde, eine Platzanweisung. Er hat ein regelmäßiges Gebetsleben entwickelt und aber nicht nur einfach gebetet, sondern hingesehen. Er konnte sagen, was hat Gott erhört und was hat Gott nicht erhört. Und dann als letztes eben diese Ausdauer. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Paulus schreibt das in Galater 6,9. Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Dann ist ein Wort zu dir. Du weißt, du gehst gleich wieder zurück. Und wir wünschen dir allen Segen. Da warten neue Herausforderungen. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Und du hast ein tolles Team an deiner Seite. Und das beste Team ist in deiner Zelle. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Sie kommen mit. Ja. Stefan kommt und spielt uns ein bisschen instrumental und ich gebe euch einfach noch ein bisschen Coaching-Zeit für euch selbst. Welchen der 8 Charaktereigenschaften bist du stark? Feier das. Wo bist du stark drin? Gib dir eine 10, Skala-Frage, 1 bis 10. 1 ist schwach, 10 ist stark. Wo ist am schwächsten ausgeprägt? Was möchtest du weiter ausbauen? Nicht alles auf einmal. Was möchtest du weiter ausbauen? Und was kannst du diese Woche oder vielleicht schon heute tun, um damit anzufangen? Dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Amen. Wir hören noch ein bisschen Musik und denken darüber nach.